Es gibt eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Der deutschen Wirtschaft, der geht's ja unglaublich schlecht. Das hört man überall in der Politik, in den Medien, alle sind sich einig. Gleichzeitig knackt aber der DAX, also der deutsche Aktienindex, gerade wirklich jeden Tag einen neuen historischen Höchststand. Und ich frage mich so, wie kann das sein? Wie kann es denn den Unternehmen unfassbar gut und gleichzeitig unfassbar schlecht gehen? Also das sind doch beides die Signale, die davon jetzt ausgehen, oder? Und was heißt das eigentlich für uns normale Menschen, die kein Unternehmen besitzen? Das ist eines der Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström.
Und ich habe ein bisschen Angst, dass mit dem Einstieg über die Wirtschaft ich gerade ganz viele Menschen verschreckt habe.
Ja, wir haben noch andere Themen, zum Beispiel TikTok. Ich weiß nicht, ob es besser ankommt. Aber es geht eigentlich nicht um TikTok, sondern um die AfD auf TikTok. Die ist da nämlich sehr erfolgreich und wir fragen uns, warum eigentlich.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken auf die Tagesschau-Posts mit den meisten Interaktionen. Und zwar letzten Freitag haben gleich zwei Cannabis-Posts offenbar sehr viele Menschen bewegt. Einmal einfach die Meldung selbst, also kurz nach unserer Aufzeichnung letzten Freitag war es ja soweit, der Bundestag hat die Teillegalisierung von Cannabis ab dem 1. April beschlossen. Das hatten wir hier ja auch schon angekündigt. Und aber kleines Update aus den letzten Tagen dazu. Mehrere Bundesländer haben nämlich jetzt gesagt, dass sie das nochmal verzögern wollen, weil sie eben nicht innerhalb von 5 Wochen sich jetzt darauf vorbereiten können. Das haben zum Beispiel Leute aus der Regierung in Nordrhein-Westfalen zum Medium Table Media gesagt. Mit der Teillegalisierung gibt es nämlich auch einen Straferlass. Und der müsse jetzt in zehntausenden Fällen geprüft werden, sagt zum Beispiel der Justizminister in NRW. Das Gesetz ist zwar schon durch den Bundestag letzte Woche gegangen so und braucht auch eigentlich keine Zustimmung im Bundesrat, wo ja die Bundesländer sitzen. Aber wenn genug Länder dabei sind, dann können die einen Vermittlungsausschuss einfordern, der das Ganze eben nochmal verzögern könnte und vielleicht sogar nochmal ein paar Anpassungen an dieser Teillegalisierung vornehmen könnte. Ob das wirklich passiert, darüber entscheidet der Bundesrat am 22. März und ich habe so ein bisschen Sorge, weil das könnte wirklich so eine der größten Last-Minute-Enttäuschungen für alle Kiffer und Kifferinnen werden.
Aber ich meine, das mit dem 1. April ist jetzt auch schon ein bisschen länger bekannt, also
I don't know. Ich glaube, es wollen einfach ganz viele Leute gar nicht, dass da eine Teillegalisierung kommt. Und es könnte halt bis in den Herbst verzögert werden, was man so hört.
So ein Drama, aber dann haben wir einfach noch sehr lange weiter was zu,
um ja, zu berichten. Jede Woche, das ist wirklich einfach ein Drama, das jede Woche neue Kapitel hat.
Aber darum ging es jetzt bei der Insta-Tagesschau-Seite eigentlich noch gar nicht. Da ging es eigentlich einmal nur um die Ankündigung und dann gab es noch einen zweiten Post mit einem Vergleich von den Gefahren von Cannabis und Alkohol, der auch ganz viele Interaktionen hatte. Und man muss unter dem Strich wirklich sagen, dass Alkohol tatsächlich mehr und auch schwerere Folgen haben kann, weil man da zum Beispiel häufiger süchtig von wird und auch nicht nur psychisch, sondern eben auch körperlich abhängig. Das heißt natürlich nicht, dass Kiffen völlig ohne Risiko ist, aber ich fand es spannend, dass die Tagesschau diesen Vergleich nochmal gebracht hat. Und das Thema ist natürlich nach wie vor super umstritten und dementsprechend ging es auch in den Kommentarspalten ab. Und der Rest der Top-Posts ist diese Woche tatsächlich fast nur noch AfD-related. Wir gehen das mal ganz fix durch. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich gegen die AfD und Rechtsextremismus ausgesprochen. Und die haben auf der Konferenz eine Grundsatzerklärung beschlossen, die sagt, das christliche Menschenbild ist nicht vereinbar mit völkisch-nationalen Positionen und in dem Zusammenhang sei auch die AfD nicht wählbar. Die Kirchen sind zwar nicht so weit gegangen zu sagen, dass AfD-Mitglieder jetzt auch aus der Kirche ausgeschlossen werden sollen, aber diese Grundsatzerklärung könnte natürlich trotzdem auch innerhalb der katholischen Kirche nochmal zu Diskussionen führen, weil da ja auch auf jeden Fall AfD-AnhängerInnen vertreten sind.
Voll, ist auf jeden Fall ein krasses Symbol, das ich jetzt nicht so erwartet hätte, ehrlich
ich auch
gesagt.
Nicht.
Außerdem gab es am Wochenende auch noch eine Großdemo gegen Rechtsextremismus in Hamburg. Laut Polizei sind 50.000 bis 60.000 TeilnehmerInnen unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" auf die Straße gegangen und auch die Band Deichkind ist da aufgetreten. Ja, es sind schon weniger als im Januar, aber immer noch relativ viele, finde ich.
Ja, und immer noch in den Top-Posts. Also das heißt, das bewegt irgendwie Leute auch weiter. Und noch die letzte AfD-Meldung, und zwar, bisher stuft der Verfassungsschutz die AfD ja als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Jetzt soll es aber wohl ein neues Gutachten geben und die Einstufung zu gesichert rechtsextremistische Bestrebungen geändert werden. Das hat eine Recherche von der SZ ergeben und die Tagesschau hat eben diese Infos übernommen. Aber Der Verfassungsschutz selbst hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Das sind alles nur Informationen, die die SZ eben durch diese Recherche bekommen hat. Und laut der sei dieser Schritt auch schon länger geplant gewesen. Es solle jetzt nur noch auf die Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gewartet werden, weil da klagt nämlich die AfD selbst gegen ihre Beobachtung vom Verfassungsschutz. Und dieses Urteil, das soll jetzt eben dann wohl noch abgewartet werden und dann mit im neuen Gutachten berücksichtigt werden. Die Verhandlung ist auch erst für den März angesetzt.
Da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet denn das, wenn sie von einem Verdachtsfall zu einer gesichert rechtsextremistischen Organisation hochgestuft wird? Das heißt also vor allem, dass der Verfassungsschutz die Partei leichter überwachen lassen kann. Viele PolitikerInnen haben auf die Nachricht aber jetzt schon auch skeptisch reagiert. Mehrere Unions- und SPD-PolitikerInnen warnen vor zu hohen Erwartungen und dass das vielleicht eher zu Trotzreaktionen und eben Wählenden führt, die sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir sie wirklich erst unterstützen und so, weil alle sind ja gegen sie. Außerdem könnte sich die AfD dadurch noch besser als ein politisches Opfer inszenieren.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch noch mal mehr die Frage, ob man dann noch um so ein Verbotsverfahren drumherum kommt, wenn das dann wirklich, also wenn die Partei wirklich als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft werden sollte. Und das ist ja aktuell sowieso die große Frage überhaupt, zu der wir auch schon mal ein Interview hier mit Jan Schippmann gemacht haben, wie sinnvoll so Parteiverbote überhaupt sind.
Und noch was ohne AfD-Bezug. In Köln wurden nämlich die Stream Awards 2023 verliehen. Der Preis wurde von der Streamerin Reefed ins Leben gerufen und dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben. Es gab insgesamt 20 Kategorien, ganz verrückte Kategorien auch. Also der beste Rage-Moment oder der beste Cringe-Moment oder der beste Gaming-Moment zum Beispiel. Abräumer des Abends war der Streamer Papa Platte in insgesamt 10 Kategorien, was schon von manchen als ein bisschen einseitig wahrgenommen wurde, weil Papa Platte halt einfach eine riesige Community hat und die im Vorfeld zur Abstimmung aufgerufen hatte und deswegen dann halt in fast jeder Kategorie, also der Hälfte der Kategorien, eben diesen Preis dann mit nach Hause genommen hat. Man muss aber auch sagen, er ist tatsächlich einfach gerade extrem groß, hat einfach im letzten Jahr auch einfach einen riesengroßen Hype, ist relevant und ehrlicherweise, ich mag den auch ganz gerne, deswegen ist es für mich schon in Ordnung.
Ja, ich kann das verstehen, ich finde ihn auch irgendwie sympathisch. Der zweite Abräumer des Abends war Let's Hugo mit immerhin 4 Awards. Und der Top-Kommentar unter dem Tagesschau-Post kam übrigens von Reefed selbst, die einfach nur was geschrieben hat, weil sie offenbar nicht glauben konnte, dass die Tagesschau darüber berichtet.
Ja, zumindest auf Insta hat sie darüber berichtet. Ich glaube, in der Fernsehsendung haben sie das nicht genannt. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch völlig fair, dass sie das machen, weil ich meine, über so riesengroße Entertainment-Dinge wurde in den Nachrichten schon immer berichtet, auch wenn das jetzt mal ein neues Ding ist. Aber es ist ganz normal, dass über Sportereignisse zum Beispiel berichtet wird, über jede Woche über die Bundesliga und irgendwelche Fußballergebnisse. Es wird immer über den Eurovision Song Contest, wer den gewinnt und so, wer den Oscar gewonnen hat und so. Also es werden Entertainment-Sachen, wenn sie groß genug sind, werden sie schon auch berichtet. Und diese Streaming-Szene ist nun mal auch einfach ein riesengroßer Entertainment-Bereich, den sehr, sehr viele Leute verfolgen, deswegen auch eine Relevanz hat. Und deswegen finde ich es auch völlig gerechtfertigt, dass die Tagesschau darüber berichtet.
Das war's mit den Top-Tagesschau-Posts. Wir haben ja jetzt diese neue Kategorie hier ein paar Wochen lang getestet und würden abschließend gerne nochmal von euch wissen, was ihr besser findet. Das hatten wir ja vorher angekündigt, dass wir da eine kleine Abstimmung machen wollen. Findet ihr besser, dass wir jetzt eben über diese Top-5-Tagesschau-Insta-Posts mit den meisten Interaktionen sprechen oder doch wieder zurück zu den Google-Suchanfragen, die über 100.000 Anfragen hatten, so wie wir es früher immer gemacht haben? Ja, wir machen da bei Spotify in den Shownotes eine kleine Abstimmung, da könnt ihr gerne mal eure Stimme dalassen.
Genau, und damit ihr wisst, was ihr da gerade vergleicht, in dieser Woche hätte nur ein Ergebnis bei Google mehr als 100.000 Suchanfragen gehabt, nämlich der Suchbegriff RAF. Das Thema schauen wir uns gleich aber eher auch nochmal gesondert an, weil jetzt kommt ja der Part, in dem wir über alle, wie nennt man es so schön, redaktionell ausgewählten Themen sprechen.
Am Montag wurde die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Die ist inzwischen 65 Jahre alt und wurde über 30 Jahre gesucht. Und gefunden wurde sie auch nicht einfach in irgendeinem Versteck oder so, sondern in Berlin-Kreuzberg in einem ganz normalen Mietshaus, wo sie die letzten Jahre nach außen hin auch ein ziemlich normales Leben geführt haben soll. Also unter dem Namen Claudia sei sie in einem Capoeira-Verein aktiv gewesen und habe auch Nachhilfe in Mathe gegeben, obwohl die Polizei sie einfach jahrelang gesucht hat, also Daniela Klette gesucht hat. Vielleicht kennt man sie sogar auch so von Fahndungsplakaten, die ja manchmal an so öffentlichen Orten hängen. Da ist sie mit zwei Männern drauf zu sehen unter dem Slogan, dies könnten auch ihre Nachbarn sein. Also lustig ist es eigentlich gar nicht. In der Wohnung von der festgenommenen Frau hat die Polizei dann unter anderem zum Beispiel auch eine Granate und gefährliche Gegenstände gefunden. Das klingt echt alles ein bisschen wie im Film, finde ich.
Voll, aber bevor wir auf die ganze konkrete Geschichte nochmal eingehen, erstmal vielleicht zur RAF selber, weil ich habe immer das Gefühl, dass das so ein Zwischending bei mir ist, dass ich einerseits zu jung bin, um die ganzen Sachen so in der Realität mitgekriegt zu haben, aber auf der anderen Seite zu alt, als dass das schon im Geschichtsunterricht so richtig aufgearbeitet wurde. Deswegen weiß ich darüber immer so gefühlt. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Auch wenn ich mich, also dieses Thema kommt ja immer mal wieder auf und dann versuche ich mich darüber zu informieren, aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, ich weiß da irgendwas nicht zu. Deswegen habe ich mich ganz lange mit Google Gemini, der künstlichen Intelligenz von Google, darüber unterhalten, über die RAF und hat mir ganz viel erklären lassen. Wir haben das aber auch alles nochmal gecheckt.
Keine Sorge, das ist nicht unsere einzige Quelle.
Nee, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, mal mir die ganzen Fragen, die ich mir so stelle, beantworten zu lassen. Aber ja, ich musste das dann auch nochmal prüfen, weil tatsächlich hatten wir auch diese Google Gemini gesagt, dass Daniela Klette in Paris festgenommen wurde. Und dann habe ich auch gesagt, hey, wieso war die denn in Paris? Habt ihr das so gegoogelt? Und dann kamen ganz viele Artikel, dass es natürlich in Berlin war. Naja, also zur RAF. Die RAF ist die Rote Armee-Fraktion und das war eine terroristische, linksextremistische Vereinigung. Die haben sich 1970 in Westdeutschland gegründet und hatten das Ziel, die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu zerstören. Wichtigste Leute waren Gudrun Enslin, Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Die RAF hat vor allem in den 1970er Jahren zahlreiche Attentate verübt, aber insgesamt in ihrer Gesamtlaufzeit mehr als 30 Menschen ermordet und mehr als 200 verletzt. Und zwar meistens Personen oder Institutionen, die ihrer Ansicht nach für das kapitalistische Establishment standen. Diese erste Welle ging dann bis Ende der 70er Jahre. Und das war aber nicht das Ende der RAF selber, sondern es übernahm dann die sogenannte zweite Generation mit anderen Leuten, die aber diese Idee weiterverfolgten. Und in den 80er und 90er Jahren kam dann noch die dritte Generation, die war kleiner, konspirativer und hat viel weniger konkrete politische Ziele verfolgt, beziehungsweise die waren ganz unterschiedlich, die haben ganz unterschiedliche Ideen gehabt, konnten sich da auch nicht so richtig drauf einigen. Auch die haben aber Leute ermordet, sie haben aber vor allem auch viele Raubüberfälle begangen, um überhaupt an Geld zu kommen, um ihre Organisation weiterlaufen zu lassen. Und eine aus dieser dritten Generation war eben Daniela Klette, also mit der ganz ursprünglichen RAF-Besetzung hatte die gar nichts zu tun. Und 1998 hat sich die RAF dann auch offiziell aufgelöst.
Aber jetzt nochmal zu der Story von Daniela Klette. Also die wurde zusammen mit den ehemaligen RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub gesucht. Und den dreien wird eben unter anderem versuchter Mord und eine Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte und Geldtransporte vorgeworfen. Die sind in den 90ern untergetaucht und die Staatsanwaltschaft geht auch aktuell davon aus, dass diese Überfälle wahrscheinlich gar nicht mal so politisch motiviert waren, sondern eher, dass sie damit versucht haben, dann auch im Untergrund noch an Geld zu kommen. Und ansonsten ist über diese dritte RAF-Generation bisher aber gar nicht so viel bekannt. Das Einzige, was man so sehr konkret weiß, ist, dass sie sich zum Mord am damaligen Chef der Deutschen Bank, also 1989, und auch zum Mord am Treuhandchef 1991 bekannt haben. Welche Mitglieder da wie involviert waren, ist aber bis heute nicht so richtig geklärt. Und jetzt hoffen eben viele, dass durch diese Festnahme vielleicht neue Details über das Kapitel rauskommen könnten.
Genau, der finale Hinweis an die Polizei kam übrigens aus der Bevölkerung. Aber es gab noch jemand anderen, der ihr auf den Fersen war, und zwar das Podcast-Team von der Produktionsfirma Andan, die zum Beispiel auch den Cui Bono-Podcast gemacht haben. Die haben nämlich dem Gerücht hinterher recherchiert, dass Daniela Klette unbemerkt in einer deutschen Großstadt leben würde. Dann haben sie einfach alte Fahndungsbilder von ihr durch eine Bilderkennungssoftware jagen lassen. Da ist wieder die KI. Mhm. Und sind damit auf ein Bild von ihr auf der Webseite von einem Capoeira-Verein gestoßen. Sie waren sich selbst überhaupt nicht sicher, ob das wirklich die richtige Person ist. Aber jetzt ist klar, dass sie richtig lagen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Podcast und der Festnahme gibt, ist nicht ganz klar. Die Polizei sagt nee. Aber so oder so fragt man sich jetzt natürlich auch ein bisschen, warum die Polizei nicht früher selber auf die Idee gekommen ist, da eben, wenn das so ein Podcast-Team da irgendwie mit so einer Bilderkennungssoftware einfach machen kann. Warum kann die Polizei das nicht auch?
Ja, das Problem war, dass es eben halt nur Bilder von ihr gab von vor 30 Jahren, wo sie total jung war. Und die haben tatsächlich auch so Bilder von ihr anfertigen lassen, wie sie jetzt aussehen könnte, und die liegen so krass daneben.
Eine Statistik ist mir in den letzten Tagen öfter ausgespielt worden, nämlich ein Balkendiagramm, das zeigt, wie erfolgreich die verschiedenen Parteien auf TikTok sind. Und die Gewinnerpartei ist ziemlich deutlich die AfD. Ein durchschnittliches Video der AfD hat demnach auf der Plattform im Schnitt 10-mal mehr Views und wird 10-mal mehr ausgespielt als Videos von den anderen Parteien. Diese Analyse kommt vom Politikberater Johannes Hillier. Er hat dafür die offiziellen TikTok-Kanäle von den Bundestagsfraktionen 2022 und 2023 ausgewertet. Und das ist jetzt eben das Ergebnis. Und es passt auch irgendwie zur Strategie der AfD und der neuen Rechten, die wir ja mittlerweile alle kennen. Weil auch das war bei diesem Geheimtreffen in Brandenburg einer der Diskussionspunkte. Nämlich die Frage, mit welchen Social-Media-Strategien man junge Leute am besten für sich gewinnen kann. Und es scheint zu funktionieren. Und übrigens, sie sind nicht nur auf TikTok erfolgreich, sondern auch auf YouTube und Facebook. Und bei Instagram haben zwar die Grünen mehr Follower, die AfD-Beiträge werden aber trotzdem mehr geliked und haben deswegen vermutlich auch mehr Reichweite.
Das Thema kocht gerade auf jeden Fall immer wieder hoch. Also Böhmermann zum Beispiel hat auch letzte Woche ein Video über Maximilian Krah gemacht, den Spitzenkandidaten der AfD bei der Europawahl im Juni, der auf TikTok auch sehr erfolgreich ist. Das klingt dann zum Beispiel so.
Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
Wir haben bei Die da oben darüber auch schon mal ein einstündiges Analysevideo gemacht, aber schon vor anderthalb Jahren. Das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen updaten. Und zwar mit Martin Fuchs. Der verbringt offenbar sehr viel Zeit auf Social Media und beobachtet da seit Jahren, was PolitikerInnen und Parteien so treiben. Hi.
Moin moin. Hallo, Berlin.
Hi.
Hallo, Leo.
Man hört ja immer wieder, die AfD gibt halt einfach emotionalere Antworten auf politische Fragen. Alles ist so ein bisschen schwarz-weiß. Das funktioniert natürlich auf Social Media besser, aber ist es wirklich so einfach? Oder gibt es noch mehr Gründe, warum die Partei so erfolgreich ist?
Ja, der Erfolg beruht natürlich nicht immer nur auf einer Faktor, sondern auf vielen weiteren. Der erste und, glaube ich, fast grundlegende ist, dass die AfD eine Internetpartei ist, eine Social-Media-Partei. Sie ist quasi in das Social-Media-Zeitalter hinein gegründet worden und ist immer eine Partei, die auch weiß, wenn digitale Räume sich neu aufmachen, dass sie diese digitalen Räume besetzt. Das heißt, also Musical.ly und dann später TikTok war von vornherein, seit es diese App gibt, immer schon ein quasi Kampfplatz, wo man so bezeichnen will, für Propaganda für die AfD. Die anderen Parteien, und ich war in vielen Parteizentralen, habe in den letzten 4 Jahren viel über TikTok da gesprochen, haben immer nicht den Bedarf gesehen. Also erstmal natürlich aus den vielen Diskussionen, die wir über die App TikTok auch kennen, dass natürlich China großen Einfluss hat zum Beispiel, dass die Daten da abfließen. Und da haben sich viele andere Parteien nicht rangetraut und haben gesagt, ja, wir sind ja schon auf 4 anderen Plattformen unterwegs, da müssen wir das nicht auch machen für die ganzen tanzenden Kinder, diese neue App da. Und das heißt, und da konnte sich natürlich dann in kommunikativer Raum dann gefüllt werden mit Populismus. Und das hat die AfD sehr erfolgreich getan. Emotionen hast du angesprochen, sehr stark. Sie triggern Wut, sie triggern Ärger, Angst. Das sind tolle Emotionen. Da gibt es eine Wesensverwandtschaft auch zwischen Populismus und den Erfolgsfaktoren, wiederum von in dem Fall TikTok, was es erfolgreich macht. Und dann sind sie auch mit einer ganzen großen Breite von ihren offiziellen Accounts dort unterwegs und natürlich auch mit sogenannten Tritt-Accounts. Das heißt, Accounts, die gar nicht mal den Einschein erwecken wollen, dass sie von der AfD kommen. Die heißen dann zum Beispiel Bundestags-TV oder Bundestagswahl 21. Und wenn man sich diese Kanäle genauer anschaut, dann kommen da eigentlich nur AfD-Inhalte. Und das liegt die Vermutung nahe. Es gibt Indizien, dass die natürlich auch aus der AfD herausgesteuert werden und damit natürlich viel, viel anschlussfähiger sind, wiederum an für junge Menschen, die vielleicht gar nichts mit der AfD zu tun haben wollen, dann aber über diese Inhalte gecasht werden. Und Inhalte ist auch nochmal ein ganz wichtiger, vielleicht letzter Punkt für den Erfolg, und das klingt vielleicht für eine anderen in den Ohren ungewöhnlich. Die AfD setzt konstant und kontinuierlich auf Inhalte, mit denen sie Leute auf TikTok anspricht und versucht nicht quasi lustig zu sein, nicht irgendwie Lip-Syncs zu machen, nicht irgendwie Tänze vorzuführen, was andere Parteien gerne auf TikTok machen, sondern sie nimmt die Menschen mit ihren Ängsten und mit ihren Problemen, mit ihren Themen, die sie haben, ernst, auch wenn es nicht vielleicht meine Themen und eure Themen sind. Das ist schon ein sehr, sehr starker inhaltlicher Fokus, den sie da spielen.
Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos vor allem von diesem Maximilian Krah angeschaut und ich persönlich, also ich weiß, dass das nicht meine Themen sind und dass diese Videos nicht für mich gemacht sind und trotzdem fand ich die Argumentation immer so dünn und eben gar nicht inhaltlich. Also ein Beispiel war zum Beispiel, dass er irgendwie gesagt hat, so deine Mitschüler, die gehen auf Fridays for Future Demos und ernähren sich vegan und dann sagt er so, halt dagegen, am Ende hast du mehr Freunde. Und ich würde halt dann wenigstens gerne wissen, warum ich mehr Freunde habe. Also so, da gibt es nicht mal eine Begründung dafür. Also das war jetzt so mein Gefühl. Deswegen finde ich es spannend, dass du sagst, dass sie sehr inhaltlich sind. Ich finde, sie gehen auf jeden Fall auf die Augenhöhe. Aber argumentativ fand ich es ganz schön dünn.
Das gebe ich dir recht. Also es gibt gerade bei Maximilian Krah das ein oder andere Video, was ich unter dem Thema Influencer-Style verbuchen würde, nämlich eine weitere Taktik der AfD, dass sie versucht, ihre Menschen, die dort für die AfD sprechen, die FunktionärInnen, als Influencer zu inszenieren. Da gibt es ja auch dann was sogenannte dritte Accounts, wenn ich gesprochen habe, die dann auch Alice Weidel quasi als die lustige, funny Dame von der AfD präsentieren, die irgendwie dann im Auto sitzt und lacht mit ihrer Partnerin und so weiter. Und das ist dann ein anderer Teil der Strategie. Maximilian Krah hat auch diese inhaltlichen Videos, aber dazwischen sind auch mal wieder andere, wo er einfach dann schon die Community, die er hat, die er schon angefixt hat, dann einfach nochmal bestärkt in ihren, vielleicht in dem Fall auch Ängste. Ich kriege keine Freundin, wie kriege ich es hin? Und dann sagte mir 3-4 Punkte, was ich tun muss. Ich muss patriotisch sein, ich muss irgendwie gegen grün versiffte Menschen sein. Dann klappt es auch mit der Freundin. Und das ist dann natürlich nicht hochpolitisch, aber es ist natürlich gesellschaftspolitisch.
Genau. Voll, ich kann, also ich hatte mir selber auch so ein bisschen aufgeschrieben, was ich selber für, wenn ich TikTok-Inhalte sehe, was ich dann politisch auch bei der AfD besser finde als bei anderen Videos. Und die hast du tatsächlich auch genannt, weil ich denke mir auch immer, wenn ich mir von den klassischen Parteien, also wenn ich dann Kevin Kühnert sehe oder Ricarda Lang oder sonst was, die machen dann immer diese seltsamen Challenges oder Tänze oder tatsächlich also so Sachen, wo man denken würde, das ist wirklich seit mindestens 3-4 Jahren bei TikTok auch wirklich out und das nimmt einfach Leute nicht ernst, wenn du so redest. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, die haben irgendwie so eine gefühlt ehrlichere Ansprache, auch wenn es natürlich von den Inhalten problematisch ist, aber die bringen halt so das irgendein Problem erstmal auf den Tisch und diskutieren das mit mir, so nehmen mich dabei ernst. So das Gefühl habe ich auch, das ist irgendwie interessanter. Und ich habe auch tatsächlich so diesen, also Ulrich Siegmund ist ja so einer der größten, glaube ich, Influencer da von der AfD, da habe ich auch einfach gedacht, der ist performativ einfach viel stärker, der hat irgendwie eine krasse Jawline, was weiß ich, was bei TikTok, glaube ich, wichtig ist, so doof wie es klingt so, ist das, glaube ich, so ein Thema, wo viele irgendwie mit strugglen und deswegen ihn so ein bisschen als Vorbild nehmen. So, also auch rein dieses Performative ist, glaube ich, auch wirklich einfach entscheidend da, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du, Ulrich Siegmund, hast du angesprochen, das ist in meinen Worten der Posterboy der AfD, der ja nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern der erfolgreichste deutsche politische TikToker ist, der mit einem Mandat irgendwo in einem Landtag oder Bundestag sitzt, was die Anzahl von Followern angeht oder auch was Likes angeht. Von daher ist er ist extrem erfolgreich mit einer authentischen Ansprache. Ne? Also da ist auch nicht alles perfekt in den Videos und das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber er kann natürlich, performativ hast du es genannt, sehr gut einfach telegen, funktioniert er einfach extrem gut. Ne? Er setzt sich hin, kann 3 gerade Sätze sprechen, kann da noch einen Gag einbauen, kann da irgendwie 2-3 Punkte noch machen und dann irgendwie auf die 12 gehen und so. Das kann ja schon sehr gut, das können nicht alle AfDler in dem Style, deshalb ist er wahrscheinlich auch erfolgreicher als der eine oder andere dabei. Aber das ist so ein bisschen das Vorbild, glaube ich, für viele andere auch in der AfD, was Ulrich Siegmund da aufgebaut hat als Hinterbänkler aus Sachsen-Anhalt.
Was können denn die anderen Parteien jetzt tun, um TikTok nicht alleine der AfD zu überlassen?
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich habe so das Gefühl, dass wir so ungefähr seit 8-9 Wochen sehr intensiv medial über die AfD und TikTok auch diskutieren und berichtet wird auch in Deutschland. Das war 3 Jahre nicht der Fall, wo ich das Thema auch schon begleitet habe. Und diese Berichterstattung hat jetzt, glaube ich, schon auch zum Umdenken geführt. Also was ich beobachte seit 2-3 Wochen, ist eine massive Zunahme von Accounts bei den Grünen und bei der SPD. Da weiß ich auch aus den internen Diskussionen, dass da jetzt auch sich Weiterbildungs-Know-how eingekauft wird, dass da jetzt quasi vieles passiert in der Fraktion, aber auch in den Parteien, dass die da einfach dabei sind. Das ist schon der erste Schritt, dass Demokratinnen ein klares Commitment sagen, okay, wir gehen jetzt nicht alleine rein, sondern wir gehen mit einer großen Masse an Accounts rein, um selbst auch ein Netzwerk aufzubauen und selbst uns gegenseitig da zu featuren und dann unsere demokratische Narrative da zu verbreiten. Zweitens braucht es eine viel, viel emotionalere Ansprache der NutzerInnen auf TikTok. Das heißt, ja, sachlich und rational ist immer gut, um Sachen zu erklären, aber es muss eine emotionale Note rein. Und das muss nicht unbedingt eine negative Emotion sein, wie die AfD das macht, sondern man kann es auch mit positiven Emotionen sein. Und drittens, es muss eine Idee gefunden werden, und das fehlt mir allgemein, unabhängig von TikTok in der deutschen Politik, eine positive Idee, Vision, wie wir aus dieser Multikrisensituation, die wir gerade sind, rauskommen. Also was ist so die Zukunftsidee für die Ampel zum Beispiel? Wo wollen wir hin mit unserem Land? Und da müssen sie Antworten finden und die dann möglichst emotional aufbereitet präsentieren. Und dann ist es natürlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, es wird dann schon auch dauern, um den Übermacht der AfD oder von rechtspopulistischen Narrativen dann auf TikTok zu bekämpfen.
Zu dem Thema kann ich übrigens auch das Die da oben Video tatsächlich von vor anderthalb Jahren empfehlen, wo es genau um die AfD auf TikTok geht, mit den ganzen Strategien, die du jetzt nur so angerissen hast, mit den verschiedenen Ebenen der Accounts, von direkten Partei-Accounts oder PolitikerInnen-Accounts bis halt zu so einem ganzen quasi Influencer-Bubble, die sich darum entwickelt hat. Deswegen, das Video verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und apropos Die da oben, ich weiß, dass das Team gerade daran sitzt, auch mal zu gucken, was denn die anderen Parteien so machen. Und die linke Politikerin Heidi Reichenegg ist quasi so noch eine andere TikTok-Queen irgendwie geworden und ist da auch sehr erfolgreich. Also es kommen schon andere Parteien nach, witzigerweise jetzt direkt von der Linken dann. Deswegen, das wird auf jeden Fall, glaube ich, in der nächsten Zeit auch nochmal spannend, was da so passiert. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie groß ist denn der Einfluss von TikTok überhaupt auf sowas wie eine Wahl und ein Wahlergebnis?
Ist immer sehr schwer, quasi eine singuläre Quelle quasi jetzt zu messen, quasi wie groß quasi die Einfluss auf die Meinungsbildung oder auch auf dann die Wahlentscheidung hat. Das ist eine sehr komplexe Entscheidung, die uns im Kopf passiert, wie wir uns für eine Wahl entscheiden. Ich würde eher sagen, für das konkrete Wahlergebnis ist es überschaubar. Das sind weniger Milliprozente, die es quasi dann Mobilisierungseffekte hat. Aber was ich an TikTok gefährlich finde, ist halt der gesellschaftliche Diskurs, der verschoben wird. Ne? Wenn ich über Jahre hinweg bestimmte Narrative immer wieder höre, der Staat hat abgewirtschaftet, die Institutionen funktionieren nicht, Journalismus ist scheiße, ihr müsst meinen TikTok-Account folgen, weil ARD und ZDF schlecht sind als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dann macht das etwas mit Leuten. Dann führt das zu einem dauerhaften Vertrauensverlust in unsere demokratischen Institutionen. Und das macht mir ehrlicherweise noch mehr Angst als jetzt ein konkretes Wahlergebnis, was vielleicht um ein paar Milliprozente dann verschoben wird nach oben und nach unten.
Martin Fuchs, vielen Dank.
Danke.
Sehr gerne.
Robert Habeck will an der norddeutschen Küste CO2 speichern und dafür hat er diese Woche seine Carbon Management Strategie vorgestellt. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, worum es da geht und was vielleicht auch die Vor- und die Nachteile von der neuen Technologie sind. Also Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral werden und dafür sieht es aber gerade eher schlecht aus. Also wir haben schon letztes Jahr unsere eigenen Klimaziele verfehlt und auch die aktuellen Maßnahmen, um die Treibhausgase zu reduzieren, die reichen laut ExpertInnen einfach nicht aus. Die Gründe dafür sind ganz verschieden. Also an manchen Stellen läuft es auch super gut, zum Beispiel beim Solarenergieausbau, an anderen aber eher nicht, weil es einfach auch Industrien gibt, die super schwer nur CO2 einsparen können. Also zum Beispiel die Zement- oder die Kalkproduktion oder auch die Müllverbrennung. Und deswegen ist jetzt eben die Idee, CO2, das entsteht und nicht vermeidbar ist, in die Erde zu pumpen und da zu lagern. Das Verfahren heißt Carbon Capture and Storage, also kurz CCS. Und es soll so funktionieren, dass das CO2 in den Fabriken eben aufgefangen wird, dann per Pipeline zum CO2-Speicher transportiert und dann zusammen mit Wasser unter extremem Druck unter die Erdoberfläche gepresst werden soll. Am besten in so poröses Gestein in mindestens 800 Meter Tiefe auch. Und es geht entweder auf dem Festland oder auch am Meeresgrund und es soll dann da auch eigentlich erstmal für immer bleiben.
Das Ding ist aber, die CO2-Speicherung ist super umstritten. Noch ist das Ganze halt relativ teuer, energieintensiv und mega aufwendig. Man müsste da ganze Anlagen extra dafür bauen, das CO2 dahin transportieren und dafür auch wieder Pipelines bauen. Und das alles verursacht ja auch nochmal mehr CO2, das alles so zu bauen. Das Umweltbundesamt hat vor allem Bedenken, wie sicher diese Speicher wirklich sind. Im Normalfall gäbe es zwar keine gesundheitlichen Risiken für den Menschen, aber sollte es mal ein Leck geben, könnte das zum Beispiel das Grundwasser verschmutzen. Und dann ist dann noch die Frage, wie viel die CO2-Speicher überhaupt einlagern können. Bisher ist es nämlich nur ein Bruchteil von dem, was ausgestoßen wird. Es bleiben also noch viele Fragen offen. Und selbst die großen deutschen Umweltverbände sind sich nicht einig darüber, ob das jetzt eine gute Technik ist oder nicht. NABU und WWF sind zum Beispiel eher dafür, weil sie das Potenzial für den Klimaschutz sehen. Der BUND und Greenpeace sind aber dagegen, weil sie das für ein falsches Signal halten.
Ja, das mit dem falschen Signal, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Es gibt da nämlich noch einen Kritikpunkt. Und zwar befürchten auch manche, dass diese CCS-Technologie jetzt von Ländern gepusht werden könnte, damit die eigentlich aber länger bei den fossilen Energien bleiben können. Also mit CCS könnte man dann zum Beispiel einfach auch das CO2, das bei der Herstellung von fossilen Energien entsteht, beseitigen und müsste dann aber nicht selbst an diese fossilen Energiequellen ran. Deswegen macht CCS in den Augen von den meisten Leuten eigentlich nur an den Stellen Sinn, wo sich die Emissionen wirklich nicht vermeiden lassen, weil es auf jeden Fall aufwendiger ist, als von vornherein einfach Emissionen zu reduzieren.
Und halt ganz viel Eingriff in die Welt, ne? Also ja, klar kann man einfach sagen, wir machen genauso viel CO2 wie vorher und nehmen das einfach aus der Luft wieder raus und speichern es dann irgendwo ein. Aber sowas bringt wahrscheinlich immer mehr Risiken, als es dann am Ende bringt.
Und realistisch ist das ja von den Kapazitäten her auch einfach noch eine sehr lange Zeit nicht möglich, wirklich alle Emissionen dann in der Erde verschwinden zu lassen. Und ich frage mich eh, wie viel die so am Ende aufnehmen kann eigentlich.
Voll, aber ich meine, da kann ja ganz viel Entwicklung noch passieren. Ne? Ja. Das ist ja jetzt alles so dieses Einspeichern, aber ich glaube, es gibt auch Techniken, dass du das dann zu Gestein machst, weil du so viel Druck drauf einwirkst und so. Und dann könnte man ja schon wieder sagen, okay, also wenn man das wirklich schafft, dann kann man da sehr viel CO2, glaube ich, auf sehr kleinem Raum speichern.
Sehr aber viele das ist alles halt produzieren. Ja, also Habeck selbst, der war ganz lange gegen die Technologie, aber jetzt sagt er, dass es jetzt reif und sicher sei und dass man halt einfach wirklich gerade alle Möglichkeiten nutzen sollte, die es gerade überhaupt gibt, um die Klimaziele zu erreichen, auch wenn klar ist, dass das jetzt nicht das Einzige ist, was dagegen helfen kann. Es soll jetzt erstmal nur die Speicherung im Meeresgrund erlaubt werden, also nicht an Land und auch weit von der Küste entfernt und auch nur von bestimmten Industrien, bei denen es eben nicht möglich ist, dass von vornherein weniger CO2 entsteht. Wobei das stimmt auch nur bedingt, weil es soll zum Beispiel für die Gasindustrie auch erlaubt sein und das ist ja auch eine fossile Energie, die man natürlich auch irgendwann einfach abschaffen könnte.
Die Gasindustrie oder wie Olaf Scholz sagen würde, die Gasindustrie.
Ja, stimmt. Konkret soll das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geändert werden. Bisher hat Habeck diese geplante Reform schon mit dem Kanzleramt und auch mit dem Finanzministerium vorbesprochen, aber die offizielle Abstimmung mit allen Bundesministerien, die läuft noch.
Ja, vielleicht könnt ihr euch ja daraus jetzt eine kleine Meinung bilden und selber abwägen, ob ihr das eine gute Idee haltet oder nicht. Ich finde es gar nicht so einfach, das zu entscheiden, weil ich denke mir auch, wahrscheinlich muss man es machen, weil wenn man klimaneutral sein will, muss ja irgendwie CO2 aus der Umwelt rausgeholt werden, weil gar nichts zu produzieren wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber auch dieser Prozess hat halt Risiken und klingt auch wirklich ein bisschen ungeheim mit den ganzen Umweltbelastungen. Deswegen ist es auf jeden Fall umstritten.
Ja. Ich verstehe wirklich nicht so viel von Wirtschaft, aber was ich verstanden habe, ist, dass die aktuellen Meldungen auf den ersten Blick irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Also einerseits liest man gerade immer wieder, dass der DAX, also der deutsche Aktienindex, gerade auf einem Rekordhoch ist. Also das bedeutet, soweit ich das verstanden habe, dass es den größten deutschen Unternehmen finanziell gerade ganz gut geht. Auf der anderen Seite sprechen alle darüber, dass es der deutschen Wirtschaft aber gar nicht so gut geht. Und vor allem das deutsche Wirtschaftswachstum ist 2023 auch um 0,3% geschrumpft. Normalerweise steigt es eigentlich immer, also auch wenn sich jetzt 0,3 vielleicht gar nicht so viel anhören. Und auch die Prognosen für dieses Jahr, die sehen nicht so gut aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Beispiel hat gerade echt alle Hände damit voll zu tun, sie wieder anzukurbeln und will dafür zum Beispiel auch das Wachstumschancengesetz auf den Weg bringen. Darüber haben wir hier letzte Woche ja auch schon mal gesprochen. Und wie dieses Rekordhoch und die Wirtschaftskrise zusammenpassen, lassen wir uns jetzt von Wirtschaftsjournalisten Alex Wulfers von der FAZ erklären. Er ist auch bei unserem Format Was kostet die Welt am Start. Hi Alex.
Hallo.
Lass wirklich vielleicht mal ganz kurz komplett bei den Basics anfangen. Also wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, heißt das ja im Prinzip, dass in Deutschland 2023 weniger erwirtschaftet wurde als im Jahr davor. Warum geht's denn der Wirtschaft gerade so schlecht?
Ja, das hat eine ganze Reihe von Gründen, die alle auch irgendwie miteinander zusammenhängen. Zunächst mal müssen wir bedenken, es gab ja einen gewaltigen Energiepreisschock in Deutschland, schon im Jahr 2022. Damals dachten schon viele, es würde schon 2022 zu einer Rezession kommen, also dass schon da das Wirtschaftswachstum negativ sein würde. Dazu ist es dann ganz knapp nicht gekommen. Aber das hat natürlich Effekte darauf, wie stark die deutsche Wirtschaft ist. Unternehmen mussten ihre Produktion zurückfahren, bestimmte Produktionen komplett einstellen. Das hat schon mal auf die Wirtschaft gedrückt. Auch wenn die Preise inzwischen wieder ziemlich gefallen sind, hat es da noch Nachwirkungen gegeben. Dann kommt die Inflation insgesamt dazu. Also die steigenden Preise wirken sich auf die Nachfrage im Land aus. Also wir kennen das sicherlich alle. Wir haben uns alle mal überlegt, wie viel Geld wollen wir eigentlich noch ausgeben für so unsere wöchentlichen Besorgungen? Und wir kaufen vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist natürlich für die Unternehmen schlecht, auch wenn sie dann durch die höheren Preise pro Produkt vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Aber sie müssen auch mehr bezahlen dafür, für ihre Inputs. Das verschärft dann die Krise. Und dann kommen die hohen Zinsen dazu. Die Zentralbank hat ja, um die Inflation zu bekämpfen, die Zinsen angehoben. Das ist besonders in der Baubranche relevant. Die Baubranche ist ziemlich zusammengebrochen im letzten Jahr und hat dann auch den Rest der Wirtschaft ein bisschen mit runtergezogen, weil wenn die Zinsen höher sind, können sich weniger Leute leisten, ein Haus zu bauen. Die Bauvorhaben werden zurückgefahren, einige Projekte werden gecancelt. Das wirkt sich dann natürlich ziemlich fatal aus. Und da kommen strukturelle Probleme dazu, die es schon länger gibt. Bürokratie, Fachkräftemangel, alle so diese Dinge, über die sich Unternehmen eigentlich schon länger beschweren, die dann eben auch in so einer Krise nochmal stärker wiegen.
Ja, ich fand es spannend, dass das alles nach meinem Eindruck wie so zeitlich so ein bisschen verlagert war, weil man dachte, dass es vielleicht so 2022 schon angefangen hätte mit der Ausweitung des Krieges. Und es ist aber dann alles erst so ein bisschen ein Jahr später so richtig zum Tragen gekommen, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also zum Teil liegt es auch daran, dass hier die Regierung sehr viel getan hat, um eben diesen Nachfragerückgang abzufedern. Also wir haben alle Energiekostenpauschalen bekommen, wir haben Unterstützung für unsere Heizrechnung bekommen. Das hat natürlich erstmal geholfen, diesen Effekt zu verhindern. Die Leute haben erstmal ihre Ersparnisse aufgebraucht, womöglich. Und deswegen gibt es immer so nachgelagerte Effekte, die dann erst eine Zeit lang brauchen. Das Gleiche bei den Zinsen. Bis die erstmal angestiegen sind, sind ja auch einige Monate vergangen. Und bis sich das dann tatsächlich in der Realwirtschaft, also bei den tatsächlichen Projekten, die in der Wirtschaft umgesetzt werden, zeigt, vergeht dann immer ein bisschen Zeit.
Okay, aber dann kommen wir jetzt mal zum DAX, also zum deutschen Aktienindex. Also das ist ja im Prinzip so eine Liste mit den 40 größten deutschen Aktiengesellschaften. Und wenn der DAX hoch ist, heißt es, dass die Aktien von diesen Unternehmen gerade viel wert sind, also dass es denen gut geht. Wie kann das denn jetzt sein?
Ja, dazu muss man sich mal überlegen, was eigentlich so ein Aktienindex ausdrückt. Du hast es gerade richtig gesagt. Also erstens sind es die 40 größten Unternehmen. Es ist also nicht die gesamte deutsche Wirtschaft, sondern eben diese 40 Großunternehmen. Da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Meistens geht es, wenn es denen gut geht, auch kleineren Unternehmen gut. Aber sie sind eben strukturell doch auch anders aufgestellt. Da gehören zum Beispiel Unternehmen dazu wie die großen Autokonzerne, Chemieunternehmen wie Bayer zum Beispiel, BASF, großer Chemiekonzern. Die haben natürlich ganz viel Geschäft auch im Ausland. Und solange zum Beispiel in Amerika das Wirtschaftswachstum bei 5% liegt, in China das Wirtschaftswachstum immer noch nicht mehr ganz so hoch ist wie früher, aber immer noch höher, können die ganz gut abfedern, dass in Deutschland die Nachfrage nicht mehr so hoch ist und stehen deswegen immer noch vergleichsweise gut da. Und dann müssen wir bedenken, so ein Aktienindex spiegelt auch immer, oder der Aktienkurs spiegelt immer wieder, wie Aktionäre glauben, dass sich die Wirtschaft in der Zukunft entwickeln wird. Also weniger ein Eindruck davon, wie es jetzt gerade aussieht, sondern was die Leute davon sich erwarten, wie viel Gewinn diese Unternehmen in den nächsten Jahren erwirtschaften werden. Und da sind sie offensichtlich immer noch recht positiv gestimmt. Und dann kommen so Sonderfälle dazu, wie zum Beispiel ein Unternehmen im DAX ist Rheinmetall, ein großer Rüstungskonzern. Die haben extrem gut zugelegt in ihrem Aktienkurs in den letzten 2 Jahren, insbesondere im letzten Jahr, weil eben sehr viel mehr Geld in Rüstung fließt. Das ist aber alles Geld, das dann in der Realwirtschaft nachher fehlt. Das ist nichts, was wirklich unseren Wohlstand mehrt, wenn wir davon Panzer kaufen. Und deswegen ist das dann zwar gut für Rheinmetall, aber nicht unbedingt gut für die Volkswirtschaft Deutschland als Ganzes.
Und kann man eigentlich auch so grundsätzlich sagen, dass bei deutschen Aktiengesellschaften auch vor allem Deutsche dann Aktien haben und dann davon profitieren? Oder ist es eben auch so, dass ganz viele Leute aus dem Ausland da auch angelegt haben und dass das deshalb vielleicht auch gar nicht mal so wichtig für die Bevölkerung ist?
Das gibt es auch. Also wenn ich Aktienbesitzer bin oder ein ETF auf den DAX habe, dann profitiere ich natürlich auch vom DAX. Aber genau wie du sagst, das sind natürlich zum Teil auch einfach Anteilseigner, die irgendwo im Ausland sitzen. Teilweise gibt es relativ große Minderheitsbeteiligungen aus China, aus Katar an deutschen Unternehmen, die da auch eine Rolle spielen. Und der Streubesitz, theoretisch kann sich jeder so eine Aktie kaufen, da gibt es keine Beschränkungen. Es gibt da eine gewisse Konzentration je nach Land, aber ist es längst nicht so, dass jetzt vor allem nur deutsche Aktien von deutschen Unternehmen hätten.
Okay, also es schließt sich jetzt doch nicht so sehr aus, wie ich auf den ersten Blick dachte. Aber trotzdem jetzt nochmal ganz kurz so unterm Strich, was ist denn wichtiger für mich als Privatperson oder was spüre ich mehr, das Bruttoinlandsprodukt oder den DAX?
Das ist eine gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist wichtiger, weil es eben die gesamte Wirtschaft abdeckt, nicht nur diese 40 Großunternehmen, und weil es eben auch was darüber aussagt, was jetzt gerade passiert. Also das Bruttoinlandsprodukt entscheidet womöglich oder spiegelt wieder, ob du deinen Job verlierst oder ob du dir weniger leisten kannst, ob eine Fabrik in deiner Stadt schließt. Das wird sich deutlicher am Bruttoinlandsprodukt zeigen. Wenn du Aktionär bist, dann interessiert dich natürlich auch der DAX. Wenn du vielleicht deine Altersversorgung in Aktien angelegt hast, dann spielt das für dich auch eine große Rolle. Dann stehst du vielleicht dadurch deutlich besser da, wenn der Aktienkurs stark gestiegen ist. Und wie gesagt, das ist immer auch ein Ausblick auf die Zukunft. Also wenn die Aktienmärkte optimistisch auf deutsche Unternehmen blicken, dann ist das langfristig sicherlich auch gut für die deutsche Wirtschaft insgesamt.
Ich gehe mal davon aus, dass unter unseren HörerInnen noch nicht so viele Aktienbesitzer sind. Deutschland war jetzt aber unter den großen EU-Ländern das einzige mit einem sinkenden Wirtschaftswachstum letztes Jahr. Kann man sich irgendwas von anderen Ländern abgucken?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt sicherlich strukturelle Sachen, die man ändern könnte und an denen ja auch über die viel diskutiert wird. Das sind letzten Endes dann auch politische Abwägungen. Also wie kann man am besten Bürokratie abbauen? Wie kann man den Fachkräftemangel bekämpfen? Also diese Faktoren, an denen kann man sicherlich schrauben, die Digitalisierung vorantreiben. Da wird immer Estland als Beispiel genannt für ein Land, das sehr, sehr digitalisiert auch in seiner Verwaltung schon ist. Aber gleichzeitig gibt es eben auch solche Sondereffekte, wie Deutschland war eben sehr abhängig von russischem Gas. Das hat die deutsche Wirtschaft stärker getroffen als andere Sektoren. Wie man dann letztendlich rauskommt, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu, auch je nach politischer Partei, was da der richtige Weg ist. Regierung, wie du gerade angesprochen hast, bringt jetzt dieses Wachstumschancengesetz auf den Weg. Mal schauen, was das bringt.
Ja, es bleibt gespannt. Vielleicht müssen wir demnächst nochmal drüber sprechen. Danke dir auf jeden Fall für die Erklärung.
Hab mich gefreut.
Diese Woche ist eine Debatte über eine Aussage vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron hochgekocht. Also manche nennen das auch Macrons Tabubruch. Und wir erklären jetzt mal ganz kurz, worum es da ging. Und zwar in Paris gab es eine Hilfskonferenz für die Ukraine, die Macron selbst auch ins Leben gerufen hat. Und danach hat ihn dann eine Journalistin gefragt, was er denn eigentlich von der Idee halte, westliche Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden und ob darüber bei dieser Konferenz auch diskutiert worden sei. Macrons Antwort, und das ist jetzt sozusagen die wörtliche Übersetzung von seiner Antwort: Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
Ja, und das ist schon krass, weil über Unterstützung und Waffenlieferung für die Ukraine und so, da reden wir natürlich schon wirklich lange drüber, jetzt seit 2 Jahren, und da passiert ja auch viel. Und da war eigentlich immer bisher die größte Maßgabe, wir selbst, also Länder der EU oder der NATO, beteiligen uns nicht aktiv an diesem Krieg und schicken da eben keine Soldaten oder Bodentruppen oder so rein. Sonst sind wir ja vielleicht Kriegspartei, dann könnte sich der Krieg ausweiten, und das ist wirklich, glaube ich, das Letzte, was wir hier wollen. Und ja, manche haben diese Aussage von Macron jetzt so verstanden, als wäre das plötzlich kein Tabu mehr für ihn, mit zum Beispiel eigenen Soldatinnen als Bodentruppen in diesem Krieg dazu unterstützen. Entsprechend heftig waren dann auch die Reaktionen. Olaf Scholz hat noch am selben Tag ausgeschlossen, dass Bodentruppen aus europäischen oder NATO-Staaten in die Ukraine geschickt werden könnten. Länder wie Polen, Italien, Großbritannien, die Slowakei, Schweden und die USA haben sich direkt ähnlich wie Scholz geäußert. Und auch in Frankreich selbst kommt es nicht gut an und hagelt quasi aus allen Parteien Kritik. Am wichtigsten ist aber vielleicht die Reaktion aus dem Kreml, also aus Russland. Von dort kam direkt eine Drohung. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat nämlich gesagt, eine Entsendung von Truppen mache einen Konflikt zwischen Russland und der NATO nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich.
Inzwischen hat dann der französische Außenminister Stéphane Séjourné das Wort ergriffen und ist ein bisschen zurückgerudert, beziehungsweise hat Macrons Aussage relativiert und meinte, es gehe einfach nur um neue Unterstützungswege für die Ukraine, für die man zwar Truppen vor Ort brauchen würde, die aber jetzt nicht die Schwelle zum Krieg überschreiten. Also sowas wie Cyberabwehr, die Produktion von Waffen in der Ukraine oder Minenräumung. So richtig glaubhaft wird es aber nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, warum Macron das jetzt eigentlich gesagt hat, weil er damit ja schon echt sich weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und es gibt verschiedene Interpretationen. Bisher hat Frankreich die Ukraine nämlich eigentlich mit wesentlich weniger Geld und Waffen unterstützt als andere Länder. Im EU-Vergleich, wenn man jetzt nur auf den Wert der Unterstützungsleistungen guckt, liegt Frankreich auf Platz 12. Und deswegen liegt es hier jetzt nahe, so ein bisschen darin, vielleicht eine Ablenkungstaktik von Macron zu sehen. Teilweise wird es aber auch als Spitze an Olaf Scholz verstanden, weil sich Frankreich und Deutschland eigentlich konstant gegenseitig vorwerfen, die Ukraine nicht genug zu unterstützen. Berlin findet eben Frankreichs Hilfe im Wert einfach zu wenig und Paris argumentiert aber, dass man im Gegensatz zu Deutschland wenigstens Langstreckenraketen liefere. Das macht Deutschland ja nach wie vor nicht. Scholz war davon aber, glaube ich, eher unbeeindruckt und lehnt diese Lieferung von Taurus-Raketen auch weiter ab.
Genau, und wie immer man das jetzt liest, es scheint auf jeden Fall zu zeigen, dass sich Frankreich und Deutschland eben nicht so ganz einig sind und dass da jetzt auf offener Bühne Streitigkeiten ausgetragen werden zwischen westlichen Ländern. Am Ende muss man das jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen, weil am Ende es war halt ein Satz auf einer Pressekonferenz. Aber gerade die Einigkeit des Westens war in dem Krieg bisher eigentlich immer eine Stärke. Das könnte jetzt Risse kriegen, über die sich dann am Ende wahrscheinlich Putin freuen würde. Aber again, ich würde es nicht überanalysieren wollen, dass wirklich jetzt westliche Soldatinnen in der Ukraine mitkämpfen oder so. Das halte ich zumindest in der nächsten Zeit für absolut unrealistisch. Allein schon, weil die Reaktionen auch wirklich so heftig waren.
Wir drehen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Diese Woche irgendwie alles, was mit Uni zu tun hat. Das waren die Studis vom Albert Einstein College, einer Medizinuni in der New Yorker Bronx, also dem ärmsten Viertel in New York. Und die haben gerade eine richtig gute Nachricht bekommen. Die müssen nämlich ab jetzt keine Studiengebühren mehr zahlen. Das haben sie Ruth Gottesman zu verdanken. Die ist ehemalige Professorin und hat sehr viel Geld von ihrem Mann geerbt und ihrer alten Uni einfach mal $1 Milliarde geschenkt. Und sie hat auch gesagt, die dürfen ausschließlich für die Studiengebühren benutzt werden. Bei fast $60,000 Tuition pro Jahr ist es natürlich einfach eine riesige Erleichterung. Und Ruth Gottesman, die meinte auch, damit möchte sie verhindern, dass die Studis mit so mega hohen Schulden anfangen zu arbeiten und dass dadurch vielleicht auch weniger Wohlhabende sich jetzt ein Medizinstudium an dieser Uni leisten können.
Und wenn man sich diesen Jubel mal im Kopf macht, ich habe auch dieses Video gesehen, das haben wir auch bei Insta gepostet, wie die Leute ausrasten, als sie das hören.
Das ist so krass.
Man muss sich mal klar machen, dass man in Deutschland, außer diese paar hundert Euro Studiengebühren pro Semester, das immer hat. Wir könnten eigentlich jedes Semester anfangen, so auszurasten, Leute. Freut euch mal über das deutsche Bildungssystem. Und nicht, dass es alles so positiv wäre, weil es gibt ja auch ein paar Probleme. Aber dann kommen wir auch mal nach Deutschland. Und zwar gibt es ein kleines Update zum Thema BAföG-Reform. Über die haben wir hier Anfang Januar schon gesprochen. Die Bundesregierung hat sich jetzt auf die Reform zum Wintersemester 2024-25 geeinigt. Die soll nächste Woche im Kabinett verabschiedet werden. Ganz kurz zusammengefasst, der Freibetrag für Anspruch auf BAföG soll höher werden. Für Studis soll es einfacher werden, das Studienfach wegzuwechseln oder ein Semester länger zu studieren, ohne dass diese Förderung dann wegfällt. Und es soll eine 1.000 Euro Studienstarthilfe für alle geben, die Sozialhilfe oder Wohngeld beziehen. Das Ganze ist wesentlich weniger, als die Ampel mal versprochen hatte. Und viele Studierendenverbände sind ziemlich enttäuscht, weil das noch nicht mal die Inflation ausgleichen würde. Nach dem Kabinettsbeschluss können die Abgeordneten im Bundestag noch Änderungen vornehmen. Darauf hofft zum Beispiel auch Matthias Arnbuhl, der ist Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Studierendenbund und war auch bei uns schon im Podcast zu Gast. Die ganze Einschätzung von ihm zu dieser Reform könnt ihr in der Folge vom 19. Januar nachhören.
Und dann schauen wir noch ganz kurz in die Uni-Bib Bielefeld. Da hat man nämlich in alten Büchern aus dem 19. Jahrhundert Arsen gefunden. Und jetzt dürfen einfach um die 60.000 Bücher erstmal nicht mehr ausgeliehen werden. Also Arsen ist ja super giftig und krebserregend, aber das wurde früher auch, als man noch nicht wusste, wie giftig es ist, benutzt, um grüne Farbe herzustellen. Und wie viele Bücher jetzt wirklich Arsen enthalten, das weiß man noch nicht. Das wird jetzt gerade untersucht. Aber es wurden einfach erstmal alle grünen Bücher aus dieser Zeit aussortiert. Also entweder hatten sie einen grünen Einband oder grüne Verzierungen oder in irgendeiner Form, wo grüne Farbe involviert war. Die Uni geht davon aus, dass es vielleicht so 10% der Bücher sein könnten. Und das ist jetzt erst rausgekommen, weil es jetzt erst wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gab. Das heißt, dass aber auch noch andere Bibliotheken davon betroffen sein könnten, die solche Bücher in ihrem Katalog haben.
Wir machen weiter mit einem Ausblick auf die nächste Woche zum Abschluss. Und zwar ab dem 1. März, das ist ab heute, gibt es den neuen Kulturpass für alle, die im Jahr 2006 geboren sind. Das ist ja so eine extra Förderung, die man dann halt extra für Kulturdinge ausgeben kann, wenn man eben 2006 geboren ist. Die Leute können sich das Geld über die Kulturpass-App freischalten lassen und dann ab dem 18. Geburtstag überall in Deutschland für verschiedene Kulturangebote nutzen. Dieses Jahr sind es leider nur noch 100 Euro und nicht mehr 200 Euro wie im letzten Jahr. Das hat mit den Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt zu tun.
Und auch heute am 1. März ist der Höhepunkt von der Streikwoche im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt ein Aktionstag von der Gewerkschaft Verdi zusammen mit Fridays for Future. Die Verdi ist gerade in Tarifverhandlung und Fridays for Future fordert eben auch mehr Geld für den ÖPNV, eine Verkehrswende und mehr Klimaschutz. Und es könnten direkt auch schon die nächsten Streiks drohen, und zwar bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft der deutschen Lokführer hat nämlich diese Woche die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn abgebrochen. Knackpunkt ist da immer noch diese 35-Stunden-Woche und deswegen könnte es jetzt wieder Streiks geben, wann ist aber noch nicht bekannt. Das war nur so eine kleine Vorwarnung schon mal für die nächsten Wochen.
Und nächste Woche Freitag ist der 8. März, das ist der internationale Frauenkampftag, feministischer Kampftag oder Weltfrauentag. An dem Tag demonstrieren viele für Frauenrechte, Gleichberechtigung oder gegen Diskriminierung. Und in Berlin ist dieser 8. März seit ein paar Jahren sogar ein Feiertag. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und stimmt gerne auch ab. Das lohnt sich ganz besonders nochmal in diese Folgenbeschreibung bei Spotify reinzugucken, weil ihr eben abstimmen könnt, wie wir die nächsten Folgen starten werden, ob mit Google-Suchanfragen oder Tagesschau-Posts. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr in der letzten Woche so viel Liebe dagelassen habt. Ihr dürft uns gerne weiterhin immer Kritik oder Themenwünsche dahinschreiben. Wir lesen es durch und freuen uns darüber, wenn ihr das macht. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Chamäleons. Die haben aber leider keine Stimme und machen auch kein richtiges Geräusch oder so. Deswegen machen wir jetzt ganz kurz die Augen zu, sind still und stellen uns vor, wie ein Chamäleon seine Farbe wechselt. Achtung, jetzt ist es grün. Und jetzt ist es braun. Hat's geklappt? Ich hoffe doch. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.